Ich sag immer, sieht so ein bisschen aus wie eine Motel One Lobby, also sehr, sehr modern, sehr, sehr Coworking Space mäßig. Und das jetzt mal rein das Optische, aber auch in der ganzen Herangehensweise. Wir denken über Themen nach wie ChatGPT, wir denken über Themen nach wie Metaverse, wir beschäftigen uns damit so vielen Themen, auch beim Recruiting gehen wir neue Wege, was in Richtung Performance Marketing. Also wir machen da wirklich viele, viele unterschiedliche Dinge, die aus meiner Sicht sehr, sehr innovativ sind.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Er ist in der Versicherungsbranche oder zumindest im Podcast-Bereich im Prinzip so eine Institution und beim Schreiben der Einleitung habe ich mich auch gefragt, warum ich ihn eigentlich erst jetzt einlade. Denn neben dem Versicherungsgeflüster und dem Makler- und Vermittler-Podcast gehörte sein Podcast sozusagen auch zu den großen drei der Branche, die ich wahrgenommen hatte, bevor ich mit dem Königsmacher-Podcast startete. Die Rede ist natürlich vom Inside Insurance Podcast. Und nachdem ich Patrick Hamacher in der ersten Folge, Bastian Kunkel in der neunten, Thorsten Jasper in der 44. und Niklas Vogt in der 59. Folge als Gäste begrüßen durfte, begrüße ich heute Lukas Herle von der Barmenia in der 120. Folge. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Hi, wow, 120 Folgen, das ist eine Hausnummer. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke. Ist mir auch erst beim Schreiben mit aufgefallen. Ich so, okay. Doch erstmal einfach die Folge ansagen. Sonst ist einfach nur, die werden nicht durchnummeriert.
Ja.
Ja, also echt mal, es ist schön, dass wir uns endlich mal treffen. Endlich mal hören, ne? Wir Königskinder, die echt eine Weile gebraucht haben, zusammenzukommen zum Podcasten
Das
noch
stimmt
heute.
wohl. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen.
Ja, genau, gut Dinge, ne? Weil ich schon sagte im Vorgespräch gerade, gut Dinge, wenn wir halt Weile haben.
Ja.
Hast du denn auch eigentlich sowas schon mal gehabt? Also in deiner Podcast-Karriere, dass auch so, es so lange dauert und irgendwie immer wieder irgendwas zwischenkam zu einem Gespräch?
Ja, total. Also, das hatten wir durchaus auch, dass das einfach Folgen dann verschoben werden mussten. Bei uns war es jetzt zweimal Krankheit, also das kommt einfach dazu, das passiert. Und wir hatten dann aber zum Glück immer Folgen in der Hinterhand, die wir dann noch nutzen konnten. Insofern ist das, glaube ich, nach außen hin nie aufgefallen. Aber klar, das hast du ganz automatisch, dass immer mal eine Folge verschoben werden muss. Wie halt auch ein normales Meeting mal verschoben wird oder ähnliches. Ja, klar.
Ja, ich habe ja gesagt, ne, also du gehörtest somit zu den großen drei. Ich sage jetzt nicht, dass der Podcast mein Vorbild war, aber ich habe das so wahrgenommen. Ich hatte
Das
dich so
höre
auf
ich
dem
gerne.
Schirm.
Das höre ich
Ja?
sehr, sehr gerne.
Freut mich. Hattest du denn beim Start vom Insurance-Podcast so auch Vorbilder? An wem hast du dich so orientiert?
Also ehrlicherweise, ja, natürlich hatten wir die Vorbilder, wobei wir die gar nicht so sehr in der Versicherungsbranche gesucht haben, weil wir ja so ein bisschen mehr, wir wollten es ja mehr menscheln lassen. Und klar waren die beiden anderen genannten Podcasts auf jeden Fall Vorbilder, das kann man so sagen. Aber bei uns waren es tatsächlich dann eher sowas wie Baywatch Berlin und Fite Gastro, an denen wir uns orientiert haben vom Charakter des Podcasts.
Aber war der eigentlich, ich habe mir auch überlegt, war der eigentlich der erste von der Gesellschaft so mit oder gab es da auch schon andere? Weißt du was?
Das könnte ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, es gab schon den ein oder anderen Versuch von einer Gesellschaft, wo es aber eher so themenbezogen war. Ich glaube, dass der so komplett von der Gesellschaft kam, waren wir, glaube ich, sogar die ersten, ja. Also war die Barmenia Innovationsführer quasi.
Cool. Hast du auch so ein Konzept richtig gemacht, wie du es haben möchtest? Und wie weit bist du bei dem Konzept geblieben, als du dann gestartet bist? Also nach ein paar Folgen.
Ja, also vom Grunde ist es so, dass natürlich. Es war meine Idee, ich wollte diesen Podcast gerne machen. Ich war lang schon mit der Idee unterwegs, einen Podcast zu machen, in dem es darum geht, zu fragen, warum die Leute in die Branche gekommen sind, weil das so eine Frage ist, die mich lange schon umtreibt, weil ich ganz oft das Gefühl habe, die Leute sind durch Zufall in der Branche gelandet.
Ja.
Und mit dieser Idee bin ich dann auch auf die Barmenia zugegangen, habe das eben entsprechend skizziert, was meine Überlegungen wären, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir das gemeinsam erstmal weiterentwickelt. Also ich und mein Maklerdirektor, also Benedikt Preuß, der da sofort Feuer und Flamme dafür war. Und gemeinsam haben wir uns da Gedanken gemacht, haben dann auch in der Barminia Gott sei Dank noch mehr Leute gefunden, die das gut fanden und auch gesagt haben, sie finanzieren jetzt mal die ersten 10 Folgen. Und nach diesen 10 Folgen haben wir es dann tatsächlich verändert, wer es finanziert. Und dann habe ich mit meinem jetzigen Kollegen Marc Ussert den Podcast nochmal weiterentwickelt. Dann haben wir den tatsächlich nochmal stark verändert in der ganzen Herangehensweise. Vorher war der ja wirklich nur auf mich ausgelegt, also auf ein Spezi mit Lukas hieß der ja am Anfang. Und dann haben wir ihn nochmal komplett umgedreht, haben gesagt, jetzt machen wir ihn zu zweit, haben wirklich so dieses Fiete-Gastro-Konzept dahinter gehabt. Also einen, der sehr stringent durch die Folge leitet und der andere, der eher so ein bisschen unvorbereitet reinkommt, gar nicht weiß, wer der Gast ist und dadurch so ein bisschen intuitiver in die Folge geht. Und so haben wir es aber eigentlich bis jetzt auch durchgezogen, mit der einzigen Änderung, dass wir inzwischen drin optisch ein bisschen stärker an die Barminia angepasst haben, was ihm vielleicht nur bedingt gut getan hat, was die Anzahl der Hörer anging, aber wir ihn halt einfach so ein bisschen mehr ins Corporate Design bringen wollten. Und somit hat sich der weiterentwickelt. Ja, definitiv. Aber der Kern, des Podcasts ist immer derselbe geblieben.
Ja, also ich habe zwar wahrgenommen, was ihr gemacht habt, ich habe aber, und auch das mit den Menschen fand ich auch super, sag ich mal so, weil das hier im Prinzip geht meine ja auch ein bisschen darum, ne, wie kommen eigentlich die Leute in die Branche? Und ich kann auch, was du sagst, super, also wirklich, ich glaube, ich habe von jetzt, ich habe gerade 120 Folgen, was mich selbst noch ein bisschen überrascht, aber ich glaube, fünf haben gesagt, dass das schon so quasi ihr Berufswunsch war.
Ja, es ist so. Es ist so.
Die,
Und
alle
trotzdem
anderen.
sind sie alle noch da. Und das ist, finde ich, dieses spannende Thema. Und das haben wir halt versucht, in Inside Insurance in den Folgen mit den einzelnen Leuten immer wieder aufzugreifen. Warum seid ihr noch da? So, und dann kamen immer mal wieder auch Folgen dazwischen, die ein bisschen anderen Touch hatten. Also manchmal ging es einfach mehr um Barminia-interne Leute. Aber wir hatten halt auch Gäste von außerhalb mit dabei. Eine Folge, die wir immer rausgreifen, ist die mit Petra 20, die sich selber die Dildo-Fee nennt, einen riesen Vertrieb dafür hat, mit wirklich einem riesen Umsatz. Also das ist kein Spaß, sondern die hat 4.000 freiberufliche Mitarbeiterinnen. Und da haben wir einfach mal mit einem Thema oder mit einer Gästin, die polarisiert, versucht, die Querverbindungen vertrieblich zum Versicherungsvertrieb zu finden. Das war auch total spannend. Also wirklich unterschiedlichste Gäste bisher gehabt.
Die hätte ich auch als Frage später, kann, passt alles viel besser. Wie war denn die Reaktion innerhalb der Barmenia, wenn ihr, oder habt ihr, andersrum, musstet ihr vorher sagen, mit wem ihr als Gäste einladet?
Also
Und
normaler.
wie waren die Reaktionen, wenn du sagst so, übrigens, wir laden jetzt mal im Namen der Barmenia die Dildo-Fee ein.
Ja, also tatsächlich, normalerweise haben wir das nicht gemacht. Wir hatten da schon eigentlich die freie Hand, unsere Gäste zu wählen. In dem Fall haben wir ganz bewusst vorher gesagt, wir klären das ab, und haben das in unserem Ressort abgeklärt. Und insofern war die abgesichert. Das hat alles gepasst. Wir waren auch sehr zufrieden. Aber die Resonanz war jetzt zumindest im Haus sehr gemischt, wie man denn sowas machen kann als Versicherer. Da sind Dildos auf dem Cover und ob wir damit in Verbindung gebracht werden wollen. Und es hat sich dann eine sehr starke Front, aber auch in die andere Richtung bewegt, die gesagt hat, natürlich können wir sowas machen. Und wenn man sich den Inhalt anhört, dann stellt man eben fest, dass da auch sehr, sehr viel Substanz drin ist, dass es also natürlich provokant ist, aber eben mit der notwendigen Ernsthaftigkeit und Substanz. Und man muss sagen, es waren sehr viele Frauen, die positive Seite eingenommen haben, gesagt haben, Mensch, hört euch das doch vorher mal an, bevor ihr darüber urteilt. Aber es wäre so spannend. Also ich glaube, wir haben da in einer gewissen Weise schon auch eine Grenze im Haus verschoben. Und die finale Resonanz ist aber sehr, sehr positiv gewesen.
Ah, geil, schön zu hören. Ja,
Ja.
wir sind schon im Thema drin, aber jetzt kommen wir erstmal nochmal erstmal zur Struktur, die ich mir am Anfang überlegt hatte für meinen Podcast. Nämlich, bevor wir jetzt nämlich wieder zum Podcast, da kommen wir später dazu, kommen wir erstmal jetzt nämlich zu dir. Und da ist ja meine Bitte an meine Gäste immer, stell dir mal drei Hashtags vor und warum, sag mal, warum du die gewählt hast.
Ja, ich habe mich tatsächlich an meinem Podcast so ein bisschen orientiert und an meinem Werdegang in der Branche. Und deswegen sind meine drei Hashtags nur zufällig hier gekommen, um zu bleiben, und Inside Insurance.
Okay, nur zufällig hier, da kommen wir gleich zu, wie du zufällig hingekommen bist, gekommen um zu bleiben. Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, gekommen um zu bleiben jetzt, oder ist es einfach so entstanden?
Tatsächlich relativ früh. Also ich habe sehr, sehr früh für mich festgestellt, Wow, ja, das passt richtig gut zu mir. Also ich bin wirklich nur zufällig hier gelandet, aber so nach den ersten Monaten und auch aus meiner schulischen Erfahrung und dem, was ich vorher auch so in Sozialen gemacht habe, festgestellt, das ist meine Branche und hier möchte ich bleiben. Und deswegen bin ich auch immer noch da. Ja.
Ah, schön. Dazu kommen wir gleich. Erstmal noch das ist die zweite Frage, sag mal, was für ein Emoji passt zu dir und warum?
Ich habe tatsächlich zwei ausgewählt. Ich konnte mich nicht ganz
Geht
entscheiden. Das
auch.
eine ist dieser Kopfplatz-Emoji,
Ah,
weil das
okay.
war so meine Standardbewegung in der Voss früher, in der Voroberschule. Wenn irgendjemand eine dumme Frage gestellt hat, immer so diesen. Und dementsprechend passt der ganz gut zu mir. Und den anderen habe ich mal gewählt, der Affe mit den zugehaltenen Augen. Auch da manchmal, ich bin sehr anfällig für Fremdscham. Und deswegen dachte ich mir, passt der ganz gut zu mir.
Okay, sehr geil. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen. Du sagst nur was und warum. Wobei ich im ersten schon weiß, was du sagen wirst. und zwar die erste Frage ist nämlich Android oder iPhone?
Ja, ganz klar, iPhone. Einfach, ich finde es viel, viel, ich möchte da nicht viel selber umstellen müssen oder programmieren können. Das war ja früher immer so das Argument für Android. Insofern ganz klar iPhone.
hast du auch seit dem iPhone 1 das iPhone oder?
Ich
Bist du gewechselt zu Android?
hatte mal zwischendrin noch ein BlackBerry. Ein Android hatte ich tatsächlich nur bei anderen immer in der Hand. Selber hatte ich nie. Also ich hatte tatsächlich iPhone und dann BlackBerry und dann wieder iPhone.
Okay, das zweite ist Strandurlaub oder Städtetrip?
Oh, schwierige Frage. Würde ich mich aber, glaube ich, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich trotzdem den Strand nehmen, wobei ich beides sehr, sehr gerne mag, je nach Situation. Jetzt mit Kleinkind ist, glaube ich, Strand die angenehmere Variante erstmal.
Das dritte ist Hörbuch oder Buch?
Buch. Ich würde sagen Buch. Ich höre auch gerne mal Hörbücher, gerade auch da wieder mit Kind beim Spazierengehen, wenn der schläft, gerne mal ein Hörbuch. Und ich mag das bei bestimmten Leuten, wenn die ihre Bücher vor, also selber auch ihre Bücher vorlesen. Aber grundsätzlich habe ich gerne einfach auch ein Buch in der Hand und lese selber.
Gut, das letzte ist Metaverse oder Agentur vor Ort? Wo siehst du die Zukunft der Branche?
Da würde ich gar kein Entweder-Oder eigentlich nehmen. Ich glaube, dass es beides geben wird. Also das habe ich auch schon öfter jetzt gesagt, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es Mieteragenturen geben wird. Ist die Agenturen vor Ort sind aber aus meiner Sicht nicht ersetzbar.
Ah, okay. Dazu kommen wir später auch, weil du bist ja auch in der Entwicklung des Vertriebs der Zukunft. Dazu kommen wir auch im weiteren
Ja,
Verlauf. Aber jetzt kommen wir
gerne.
erstmal so zu, wie du in zufälliger Weise erstmal in die Branche gestolpert bist. Also die erste Frage ist erstmal so, was wolltest du als Kind eigentlich werden? Weil offensichtlich ja nicht in der Versicherungsbranche irgendwas.
Ja, Versicherungskaufmann habe ich jetzt das Kind nie geschrien. Ich wollte das Kind tatsächlich mal Tierarzt werden, ne?
Okay.
Ja, ich fand das immer irgendwie spannend. Heute kann ich das nicht mehr ganz nachvollziehen, warum ich das werden wollte. Aber als Kind fand ich das total super, mit Tieren zu arbeiten.
Ich glaube, als Kind denkt man auch so Tierarzt, also schön ist, mit Tieren was zu machen, aber
Ja.
eigentlich, wenn du älter wirst, weißt du, also, du hast was mit kranken Tieren zu tun und
Ja.
Tierarzt hat auch noch die ganzen Sachen, von denen du halt nichts weißt als Kind.
Ja, du
Also,
musst auch mit den Menschen, also das, ja,
das ist echt
Tierbesitzer.
so.
Oh,
Gut, okay, du wolltest Tierarzt werden,
oh. Ja.
aber bist jetzt in der Versicherungsbranche.
Bin in der Versicherungsbranche gelandet, ja. Also das ist sicherlich auch meinem Abiturzeugnis zu verdanken, das für den Arztberuf oder Tierarztberuf sicher nicht hundertprozentig ausreichend gewesen wäre. Aber vom Grunde her, wie bin ich hier gelandet in der Branche? Ich habe einen schulischen Werdegang, der so also ein bisschen Grundschule, dann Gymnasium, vom Gymnasium dann aber runter auf die Realschule, weil Latein irgendwie nicht so mein Weg war und dann nach der Realschule wieder auf die Voss, aber immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also im Gymnasium waren es mehr so die Sprachen, in der Realschule war es dann der Mathe-Technik-Zweig, in der Voss war es der soziale Zweig und ich habe überall festgestellt, ah, das sind Dinge, die mir Spaß machen, in denen ich auch durchaus was finden kann und gut bin. Habe aber für mich festgestellt, ich glaube, ich möchte lieber einen wirtschaftlichen Beruf haben und hatte eigentlich geplant, in der Voss noch, also einfach Oberschule, noch die 13. Klasse zu machen fürs allgemeine Abitur. Und habe ich mir dann aber relativ spontan nach der 12. oder innerhalb der 12. entschieden, dass mir das Fachabitur reicht und ich dann abgehen werde und jetzt einen Ausbildungsplatz erstmal suche. Und habe mich nur auf Stellen beworben, die noch frei waren. Und das waren, das, also ich kann mich eigentlich nur noch an zwei erinnern, nämlich an die, die es final geworden ist, Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Und das andere wäre ein duales Studium zum Handelsfachwirt gewesen, die ich beide hätte machen können, aber mich dann einfach aufgrund des angenehmeren Gesprächs beim Vorstellungsgespräch mit der, ja, in der Versicherungsbranche mich dann dafür entschieden habe und das dann tatsächlich keinen Tag bereut habe bisher.
Wann, von welcher Zeit reden wir, wo du deine Ausbildung besucht hast?
Meine Ausbildung ging los 2010.
2010,
Genau,
okay.
September 2010 habe ich mit der Ausbildung angefangen.
Glaube, dann war ja noch recht, wenn noch Stellen mittendrin offen waren, war der Werbemarkt schon ein bisschen nicht mehr so schlimm wie in den 90ern, wo ich meine Ausbildung gesucht habe.
Also es war tatsächlich, war durch Zufall. Man muss auch dazu sagen, das Unternehmen, bei dem ich Ausbildung gemacht habe, gab es zu dem Zeitpunkt erst ein gutes Jahr. Waren quasi noch so relativ im Startup-Modus und haben sich dann eben entschieden, sie möchten jetzt 4 Ausbildungsplätze anbieten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch deswegen einfach damals war, dass die sich zu dem Zeitpunkt erst drauf fokussiert haben, Auszubildende einzustellen und deswegen halt zu dem Zeitpunkt noch was frei war, was dann ja mein Glück war.
Und war das schon bewusst, dass es erst zu kurz gab? Also fand ich es auch, also, ne, spannend. Also heute wird man ja sagen, so, ne, also wahrscheinlich werden heute Jugendliche sagen, voll cool, in so ein Startup was zu machen, ist voll geil. 2010 war Startup noch kein Wort, was irgendwie jemand, glaube ich, groß nutzte.
Das stimmt. Ich habe das jetzt nicht so bewusst als Startup wahrgenommen. Mir wurde das gesagt, dass das Unternehmen seit einem Jahr gibt und man hat es ja auch gesehen daran, dass halt noch nicht so viele Mitarbeiter da waren. Also das Wachstum in der Zeit, in der ich dort war, ist enorm an Mitarbeitern gewesen. Aber einfach das Gespräch mit der Personalchefin damals war von der Minute eins an so angenehm und so wohlwollend, sage ich jetzt einfach mal, dass da sofort für mich klar war, dass das wird. Also und da musste dann danach noch ein Assessment Center machen. Aber ja, das lief Gott sei Dank auch gut. Und insofern war das für mich die einzige richtige Entscheidung. Und am Ende des Tages tatsächlich sehr lohnenswert in so einem Startup zu arbeiten, weil man halt viel, viel mehr gesehen hat. Also ich habe von den Versicherungsthemen, sprich KV-Abteilung, LV-Abteilung, Sachabteilung, bis hin zur Cottage-Abteilung, Personalbereich, durften wir halt alle sehen und überall mal reinschnuppern. Und das war Gold wert.
Warst du dann auch im Vertrieb schon in deiner Ausbildung?
Nee, tatsächlich, ich habe eine rein Innendienstausbildung gemacht, was mir aus meiner Sicht jetzt sehr stark hilft, weil ich halt immer auch die Fachbereich das, oder die Herausforderung des Fachbereichs kenne, also und verstehe, wie es ist, als Sachbearbeiter da zu sein und eben inhaltlich sich zu beschäftigen. Und das hilft mir im Vertrieb aber dann auch immer wieder weiter.
Und welcher was heute noch hilft, ist ganz gut, weil welche von deinen Ausbildungen, von deinen schulischen Fächern, die du damals hattest, 2010, das klingt gar nicht so weit her, aber ich vermute, dass die Ausbildung 2010 in der Versicherungsbranche für Versicherungskaufmann noch anders war als heute. Welche haben dir da, helfen dir da heute noch ganz gut?
Darum gehe ich jetzt tatsächlich mal aus, ohne zu wissen, genau zu wissen, wie die Ausbildung heute aussieht, auch wenn ich da immer mal wieder reinschnuppere. Ich könnte das gar nicht so genau sagen, ehrlicherweise. Ich fand Berufsschule immer überschaubar interessant und relevant für mich, ehrlicherweise. Gerade wenn man halt auch Abitur hatte, waren so Fächer wie Englisch und Deutsch halt irgendwie, ja, vernachlässigbar, würde ich fast schon sagen. Und klar waren die versicherungstechnischen Fächer wichtig und interessant, aber also für mich war tatsächlich die innerbetrieblichen Seminare und meine eigenen Erfahrungen, die ich so in der Kindheit und Jugend gemacht habe, deutlich relevanter, weil ich eben keine vertriebliche Ausbildung hatte. Und das hatte ich dann in den innerbetrieblichen Seminaren. Da ging es sehr stark auch um vertriebliche Komponenten. Und das hat mir aus meiner Sicht viel, viel mehr geholfen. Im Studium ist es dann nochmal so ein bisschen was anderes, aber rein in der Ausbildung würde ich sagen, waren das die Faktoren.
Wenn du gerade sagst, die Berufsschule war für dich so überschaubar, was würdest du sagen, was sollte man denn heute machen? Also was sollte man dem Lukas von heute in der Berufsschule beibringen? Wo sagst du, worauf sollte der Fokus gelegt werden?
Ja, also die Frage ist, ob es so Fächer wie Religion und Sport in der Berufsschule braucht. Also das möchte ich mal da in Frage stellen. Englisch und Deutsch lasse ich mir durchaus eingehen. Gar keine Frage. Aber ansonsten, ich würde tatsächlich neben den fachlichen Kompetenzen, die unbedingt wichtig sind in dieser Branche, das haben wir ja in der Vergangenheit auch gelernt, wie wichtig das ist, würde ich soziale Aspekte sehr, sehr viel stärker fokussieren. Also Empathiefähigkeit, darauf mehr Fokus zu legen, weil gerade im Vertrieb, aber auch im Betrieb, das so wichtig ist, andere Menschen zu verstehen und zu wissen, wie gehe ich auf die zu. Und als jemand, der sich natürlich mit Nachhaltigkeit im Vertrieb stark beschäftigt, nur so möchte ich fast schon sagen, Nachhaltigkeit muss schon auch mehr mit rein. Ist
Ja,
aber, glaube ich, mittlerweile auch ein stärkerer Faktor.
aber gar nicht so Vertriebsthemen. Ich hätte gerade gedacht, du sagst einfach jetzt, weil du ja quasi Vertriebsthemen in deinem Unternehmen dann hattest, dass du sagst, Vertriebsthemen müssten da auch irgendwie rein.
Ah, weiß ich, also das sehe ich tatsächlich immer noch innerbetrieblich. Das ist jetzt nichts, was ich zwingend in der Berufsschule sehe. Das würde ich eher unter den Punkt soziale Aspekte packen. Also da ist ja steckt für mich schon auch Vertrieb drin. Wie geht man auf Menschen zu?
Ah,
Wie,
okay.
was sind die richtigen Ansprachemodelle? Welcher Kunde braucht was? Also auch eben empathisch auf den Kunden zuzugehen, erstmal zuzuhören. Das sind für mich schon so Faktoren, die, glaube ich, auch gerade in den immer wichtiger werden.
Okay, und du hast deine Ausbildung jetzt gemacht, also du hast da alles, ja, bist fertig und bist dann bei dem Unternehmen geblieben oder wie ging dein weiterer Weg?
Genau, ich bin dort geblieben. Also ich habe 2,5 Jahre Ausbildung gemacht und dann war relativ schnell klar oder wurde mir relativ schnell angeboten, dass ich doch noch ein berufsbegleitendes Studium ranhängen könnte. Und habe das dann dort gemacht. Das heißt, ich war immer Montag bis Freitagmittag in der Regel in der Arbeit und bin dann in die Uni oder zum BBV und dann Freitag, Samstag Uni. Und so ging das dann noch. Ja, knapp 4 Jahre. Und dann bin ich 2016, also knapp zum Ende meines Studiums, zu Barmenia gewechselt. Aber so lange war ich tatsächlich dann bei der STV in Augsburg und durfte da unterschiedlichste Themen machen. Bin dann auch innerhalb dieser Zeit in den Inhouse-Vertrieb gewechselt. Und so hat sich das dann entwickelt.
Was für ein Studium hast du gemacht? Also
Ich habe über dem
Versicherungsfachwirt
B
oder?
Nee, ich habe über den BBV an der TH Köln Bachelor of Insurance Management gemacht.
Ah, okay. Ja, dann musstest du auch nach
Genau.
Köln fahren, also von Augsburg nach Köln?
Auch. Also in der Regel war es beim BBV in München. Und es gab dann, ich glaube, einmal im Semester warst du dann in Köln für eine Woche, wo dann dort Seminare stattgefunden haben. Aber mit der Regel war es beim BBV in München, wo wir unsere ganz normalen Studientage hatten.
Aber Bachelor of Insurance Management klingt jetzt schon mal voll modern. War das dann auch
Oder?
schon
Klingt gut.
war das auch schon zeitgemäß? Also jetzt man kann es einfach verenglischen und trotzdem die gleichen alten Inhalte machen. Oder hat man tatsächlich schon, weil da hast du ja quasi 2013 muss es gewesen sein ungefähr, ne? 2013, 14,
Ja,
15.
genau,
Da
2013,
war
ja.
ja schon langsam, da war ja schon, ich glaube, 2015 haben alle von Insurtechs gesprochen. War das auch schon so echt so zeitgemäß? Man sagt, ey, wir sind wirklich sehr am Puls der Zeit oder war es auch noch ein bisschen zurück?
Also wir waren, glaube ich, sogar einer der ersten Studiengänge, bei denen das eben im ersten Semester schon losging. Davor und auch zwischendrin war es so, dass sie es erst nach dem Fachwirt quasi mit dem, ich glaube, dritten Semester dann haben beginnen lassen. Und ich finde aber schon von den Inhalten war es sehr, sehr gut. Die haben das mittlerweile auch weiterentwickelt, eben weil wir noch relativ die Starter in dem Thema waren. Aber zum damaligen Zeitpunkt würde ich sagen, war da schon sehr, sehr viel Richtiges mit drin. Das IT-Thema war noch keins, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war noch nicht der große Faktor. Aber du hattest halt einfach sehr, sehr viele Dozenten aus der Praxis, von den unterschiedlichen Gesellschaften, die dort eben die Seminare gegeben haben. Und das war sehr, sehr lehrreich, auch zwischen den Zeilen, unabhängig von den einzelnen Fächern war es interessant, einfach mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen oder von deren Erfahrungen zu profitieren. Und auch das Netzwerk, das dabei entstanden ist. Also wenn ich gucke, wo die Leute, mit denen ich damals studiert habe, jetzt so unterwegs sind, ist das total spannend.
Und das Zweite, was du sagst, dass du bist während deines Studiums bist du in den Vertrieb gegangen. Hast du das forciert? Wolltest du jetzt in den Vertrieb endlich? Und weil du mich die Frage ist dann, warum? Also warum hat dich der Vertrieb interessiert?
Ja, Ja, ich bin während des Studiums in den Vertrieb. Ich habe mein Studium auch mit dem Schwerpunkt Vertrieb gemacht. Warum bin ich in den Vertrieb? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich da gut hinpasse. Jetzt nicht als Makler oder als Ausschließlichkeitsvermittler, aber als Betreuer derer habe ich mich immer ganz wohl gefühlt, auch schon in der Innendiensttätigkeit, und hatte einfach das Gefühl, das ist das Richtige für mich. Und wir hatten damals mit dem Thomas Müller einen Betriebsvorstand, der uns extrem viel Wissen über die Branche vermittelt hat, was unglaublich lehrreich war. Und da ist relativ schnell klar geworden, dass der Vertrieb einfach für mich der richtige Weg ist.
Und hast du da dann auch, warst du auch beim Kunden richtig oder warst du immer Betreuer von Vermittlern, Maklern und sowas?
Also ich habe durchaus auch Kunden betreut, aber eher in meinem privaten Umfeld. Ich war eher dann im Bereich betriebliche Altersversorgung bei Kunden. Also wir haben da viel im Bereich Kinderärzte gemacht mit einem Vermittler. Und da war ich durchaus auch regelmäßig beim Kunden mit dabei und habe da eben auch ja, Gespräche begleitet mit den Arzthelferinnen, die dort eben die Zielgruppe waren. Aber es war nie mein Schwerpunkt, beim Kunden zu sein. Beim
Und
Endkunden. Also für mich war immer der Makler der Kunde.
warum bist du dann, oder wie ist dazu gekommen, dass du während des Studiums, ist es normal, dass man während des Studiums den Arbeitgeber wechselt, oder ist es ein
Also es war so in den letzten Zügen des Studiums, und ich habe für mich einfach festgestellt, ich brauche eine neue Herausforderung. Das ist irgendwie, ja, hat, also das lag gar nicht an den Menschen dort, sondern eher an meiner Aufgabe. Ich habe dadurch, dass ich eben während dem Studium viele Tätigkeiten übernommen habe, war das irgendwann für mich nicht mehr genau greifbar, was ist jetzt eigentlich mein Weg hier im Unternehmen. Und auch in so einem Startup sind halt auch die Aufstiegschancen irgendwann überschaubar. Und so war für mich eben ja, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt hier raus. Und habe tatsächlich auch, das kann man ja auch so offen sagen, zu dem Zeitpunkt dann gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und ja, habe mich dann erstmal auf die Suche gemacht und habe dann auch bewusst mir nochmal 2 Monate Zeit genommen, um einfach nochmal was anderes zu erleben, und bin dann erst wieder eben eingestiegen bei der Barmenia.
Ah, okay. Und warum bist du dann zu Barmenia gegangen? Also was war der Grund, warum du dich da beworben hast? Oder du hast verschiedene angeschaut? Was?
Ja, ich habe mich tatsächlich, also muss man ehrlicherweise auch gestehen, ich habe mich auch außerhalb der Branche beworben, einfach weil ich mir überlegt habe, vielleicht gucke ich mir auch nochmal was anderes im Vertrieb an. Ich habe mich sehr stark auf B2B-Vertriebsstellen beworben in unterschiedlichsten Branchen, und hatte aber damals gab es noch Xing, oder man hat das noch genutzt, hatte damals bei Xing reingeschrieben, ich suche neue Herausforderungen im Vertrieb. Und wie es so ist, hat man ja dann doch auch über die Zeit ein Netzwerk aufgebaut. Und der damalige Maklerbetreuer der STV von der Barmenia hat mich dann eben angeschrieben, dass sie auf der Suche sind nach einem Maklerbetreuer, und wenn ich da was suche, soll ich mich da einfach mal bei ihm melden. Und so kamen wir ins Gespräch, beziehungsweise ich kam dann direkt mit seinem Chef ins Gespräch. Und auch da, ähnlich wie bei der STV, das hat menschlich sofort gepasst. Und so ist es dann die Barmenia geworden.
Okay, und jetzt bist du bei der Barmenia, hast du angefangen als Maklerbetreuer,
Genau,
richtig
als
sagen, ja?
Maklerbetreuer in München, ja.
Bist du auch nach München gezogen, hast du dann schon in München gewohnt?
Ich bin dann nach München gezogen, habe zu dem Zeitpunkt noch in Augsburg gewohnt, habe aber auch meine mittlerweile Frau in der Zeit kennengelernt, und das hat sich dann ergeben, die kam aus München, und somit hat sich das dann irgendwann ergeben, dass ich sowohl privat als auch beruflich meinen Schwerpunkt nach München verlege, und bin dann auch nach München gezogen, relativ zeitnah, Anfang 2017.
Und wie muss ich mir, wann war es, 2017?
Also Ende 2016 habe ich angefangen bei der Barmenia.
Okay, dann wie muss ich mir 2016 die Maklerbetreuung vorstellen? Da war auf jeden Fall, na gut, Social Media war langsam im Kommen, würde ich mal sagen, oder? Ist das,
Das war langsam im Kommen, ja. Also mit der Betonung auf langsam, wobei wir da schon relativ zeitnah dann auch einen Fokus drauf gesetzt haben. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch ganz klar: Makler anrufen, hinfahren, Mails schreiben. Ich habe versucht, so ein bisschen, also weil man ja zu der Zeit sehr stark auf dem Thema war, ja, man schreibt halt eine Mail, oder war für mich, nicht zwingend bei uns in der Maklerdirektion, aber so allgemein war für mich zu der Zeit das alles sehr unpersönlich, gerade in der großen Ansprache. Also ich habe eine große Vielzahl an Maklern betreut. Ich war eine Art Inhouse-Maklerbetreuer bei der Barmenia am Anfang. Und da ging es mehr um die Masse als um die Einzelansprache und so. Und das hatte ich immer sehr unpersönlich empfunden, weil man natürlich sehr stark dann mit E-Mail-Newslettern gearbeitet hat. Und ich habe da halt zu der Zeit versucht, andere Wege zu gehen und wieder mehr handschriftliche Dinge zu verschicken oder auch wirklich mir Fokus auf einen Geburtstag von einem Makler zu legen und zu sagen, zu dem Zeitpunkt geht dann eben auch was Handschriftliches raus. So, und insofern, ja, das Social Media Game war da noch nicht so groß, aber wir haben trotzdem versucht, mal nochmal andere Wege zu der Zeit zu gehen.
Das ist spannend, dass du einfach schon 2016, 17 sagt, dass okay, mal so andere Wege, also ne, sozusagen so handschriftlich, weil es einfach, ne, du sagst, Social Media war noch nicht, aber trotzdem wurde alles irgendwie automatisiert, ne, würde ich mal sagen, so, also, und sagt man das da schon, weil heute ist es ja noch mehr so, also ich weiß, wenn ich
Ja.
handschriftlich Sachen verschicke, bekommst du halt einen Anruf dafür,
Ja, ist so, ja.
weißt du? Das ist damals schon der Fall war.
Wirklich, also
Wie?
das ist damals so. Wir haben dann auch angefangen, blaue Briefkuverte zum Beispiel zu verwenden, ja, damit es einfach mehr auffällt. Und das waren alles so Aspekte, wo wir gemerkt haben, das fällt auf und die Leute nehmen es raus und eben, wie du sagst, rufen an von sich aus. Und das ist ein ganz anderer Gesprächsaufbau, wenn mich jemand anruft, als wenn ich anrufe und sage, naja, ich würde jetzt gerne mal wieder hier die Barmenia ein bisschen bekannter machen. So. Und das war für mich immer ein super, super Ansatz.
Und war das damals, also du bist ja quasi Mitte 20 dann gewesen, ne? Anfang Mitte 20.
Ja.
Und die Maklerschaft ist ja ein bisschen älter im Durchschnitt. Ist das so, dass sie sagen, so, was will der Junge schon mehr erklären? Ich habe Ahnung, ich weiß eh alles. Oder haben die gesagt, ach super, komm
Nee, also
her, lass mal
das
reden.
Gefühl hatte ich tatsächlich nie. Ich hatte nie das Gefühl, dass sich da irgendjemand denkt, oh, jetzt kommt der Junge, der hat da überhaupt keine Ahnung. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass der Barmenia-Maklervertrieb, also die MaklerbetreuerInnen bei der Barmenia grundsätzlich relativ jung sind. Also man hat da sich sehr viel getraut und sehr viele junge Menschen eingestellt. Und ich würde sagen, das tut jetzt natürlich noch mehr also mit IT-Finanzbetrieben und so weiter. Ist das natürlich ein positiver Aspekt, aber schon damals hatte ich nie das Gefühl, dass das irgendjemand als negativ wahrnimmt, sondern ganz im Gegenteil, man das eher als frisch und dynamisch wahrgenommen hat.
Und du warst ja die ganze Zeit Maklerbetreuer. Und dann, wenn du sagst, okay, 2016 war langsam, die Betonung auf langsam, Social Media als Thema so mit,
Ja.
hast du es dann quasi mit so reingebracht, forciert irgendwie?
Ja, genau. Also ich habe das für mich dann irgendwann angefangen, habe gesagt, ich mache jetzt für mich einen eigenen Maklerbetreuer-Account. Den gibt es immer noch, der ist aber natürlich irgendwie gestorben dann oder eingeschlafen, nachdem ich nicht mehr Maklerbetreuer war. Aber da habe ich halt versucht, mit unterschiedlichsten Formaten auch da die Makler zu bespaßen, will ich fast schon sagen. Also da ging es jetzt gar nicht zwingend um tiefe Inhalte, aber wir haben zum Beispiel eine wöchentliche Info, was ist die Woche in der Branche passiert, habe ich ein Video gemacht oder habe dann doch mal was zu den Tarifen gepostet. Also wirklich unterschiedlichste Dinge angefangen. Und dann haben wir auch angefangen, das für uns für die Maklerdirektion zu machen. Und den durfte ich dann auch betreuen, haben da versucht, eben nochmal die Makler anzusprechen, haben das dann irgendwann auch mit einer anderen Maklerdirektion gemeinsam nochmal uns zusammengetan, um gemeinsam Content für deren und unseren MD-Account zu machen. Und so haben wir da unterschiedlichste Dinge ausprobiert, aber das wirklich, ich würde es als Projekt fast schon sehen. Also wir haben da wirklich ausprobiert und geguckt, was klappt. Und das war schon sehr, sehr spannend zur damaligen Zeit, weil heute ist es relativ normal, aber das war, ich würde sagen, dass wir das angefangen haben 2018. Da waren schon viele auf Instagram unterwegs. Aber noch nicht in der Vielzahl, wie es heute der Fall ist. Und ich sehe auch heute noch bei Instagram ganz viel, wo ich mir dann denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also vielleicht ein
Ja.
Beispiel, also weil mir das gerade einfach, vor kurzem hat es mir wirklich dann in der Timeline, da habe ich nach irgendeinem Hashtag gesucht, irgendeinem Versicherungshashtag, ich weiß nicht mehr nach was, weil ich einfach mal gucken wollte, was da so kommt. Und dann kamen ungelogen 35 Postings von unterschiedlichen Agenturen eines Versicherers ein und dasselbe Posting, selbes Bild, selber Text, wo ich mir denke, also wo da der Mehrwert ist, sehe ich nicht, weil dann reicht es auch, wenn ich dem Versicherer selber folge. Da brauche ich nicht der Agentur folgen als Kunde. Und das sind so Dinge, also da ist schon immer noch viel, viel Potenzial für Qualitätsverbesserung.
Ah, aber spannend finde ich ja gerade, ich wollte gerade fragen, wo hast du den Account gemacht? Hast du gerade schon erklärt, verraten. Bei Instagram, warum hast du dich für Instagram? Ich hätte jetzt einfach auf meine zwei Tipp, meine Frage wäre es gewesen, wo hast du den Account gemacht? Bei Xing, Facebook oder LinkedIn? Aber offensichtlich nicht. Also warum Instagram?
Also LinkedIn war tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so relevant, wie es jetzt ist, würde ich sagen. Aus meiner Sicht hat sich LinkedIn erst in den letzten 3, 4 Jahren zu der Plattform entwickelt, die es jetzt ist, auch durch den Niedergang von Xing. Xing fand ich damals schon irgendwie unübersichtlich und unpraktisch. Facebook, hast du recht, wäre sicherlich die richtige Plattform oder wäre sicherlich auch eine richtige Plattform gewesen. Aber wie beim Podcast haben wir uns auch zum damaligen Zeitpunkt bei Social Media dafür entschieden, dass wir so ein bisschen unterhaltenderen Charakter haben wollen und gar nicht so sehr dass wir in irgendeine Versicherungsgruppe rein wollen und da der fachliche Experte sein wollten, sondern wir wollten das mal auf eine unterhaltsame Art machen. Und da war ich einfach der Meinung, Instagram funktioniert am besten. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, ich finde, man kann nur Plattformen richtig gut bespielen, die man verstanden hat. Und ich war einfach auf Instagram viel, viel klarer in meinem Wissen als bei Facebook. Und deswegen ist es Instagram damals geworden.
Und hatte ich die bei mir dann auch freie Hand gelassen, wenn da so ein Makler, so ein junger Maklerbetreuer, da sagt es, okay, ich mache jetzt mal auf Instagram Maklerbetreuung.
Also muss man wirklich sagen, die Barmenia ist da unglaublich fortschrittlich und unglaublich auch, was die Selbstverantwortung der Leute angeht. Also wir hatten da nie, natürlich gibt es gewisse Parameter, auf die du achten musst, aber wir hatten immer Freihand, wie wir unseren Vertriebsalltag gestalten, wie wir unsere Erfolge bauen, nenne ich es jetzt mal. Und insofern war es auch da so. Also natürlich musstest du selber dir ein Bewusstsein schaffen, was kann ich da posten und was kann ich da nicht posten. Und da gab es aber nie eine Vorschrift durch die Barmenia. Gibt es bis heute, meine ich nicht, dass man da irgendwie jetzt Vorgaben macht, was gepostet werden darf und was nicht. Wir haben da gerade so eine Idee, wie man da weiter unterstützen könnte, aber eher unterstützend als belehrend.
Ich finde, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, den bei mir dann macht, weil ich finde allgemein, du solltest den Mitarbeitern viel freie Hand lassen, weil die wollen ja nichts Böses deinem Unternehmen. Die wollen ja eigentlich auch nur profitieren. Ne? Man sollte vielleicht ein paar Rahmen geben und sagen, okay, wenn ihr jetzt für die Parmenia seid, dann solltet ihr nicht euch im Pink den Account machen, weil das passt nicht. Aber inhaltlich, ne, wollen die alles Beste eigentlich, muss man ja sagen.
Ja, und das ist ja auch das, was ich gerade schon meinte mit diesem Posting von dem anderen Versicherer. Es lebt doch so sehr von Individualität, von mir als Person, wie auch ich als Vertriebler. Ja, mein Erfolg lebt doch zu einem großen Teil. Natürlich lebt er von den Produkten, die ich vermittle. Aber Erfolg im Vertrieb lebt doch immer auch von mir als Mensch. Und wenn ich das nicht auf Social Media vermitteln kann, weil ich nur irgendwelchen vorgegebenen Content posten darf, dann macht es doch gar keinen Sinn.
Das stimmt. Ja, also es ist halt so, wenn du halt einen Telefonleitfaden hast, ne? Also wenn du
Ja.
alles genauso abschließt, wie es im Telefon, wie es in dem Leitfaden steht, dann ist es
Dann
halt
wird nach der Hälfte aufgelegt und so ist bei Instagram auch. Also dann
ganz
hast du
genau.
viele Viewer, aber hilft dir halt nichts.
Genau. Gut, du bist also Maklerbetreuer bei der Bemenia eine ganze Zeit und wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann den Podcast ja gemacht und eben, wie gerade schon gesagt, so Dinge wie Social Media initiiert und wir haben dann gemeinsam noch Veranstaltungen überlegt. Ich habe immer mehr angefangen, auch für die anderen Maklerbetreuer Dinge auszuarbeiten. Und so haben wir immer mehr festgestellt, dass ich eigentlich mehr in diesen Vertriebsmarketing Charakter mich entwickelt habe und da irgendwie beides gemacht habe. Also Maklerbetreuer auf der einen Seite und Vertriebsmarketing auf der anderen. Und dann haben wir festgestellt, das funktioniert in Summe einfach nicht mehr. Also das beides gleichzeitig zu machen, das hat für eine Stelle einfach nicht mehr gereicht. Und somit musste ich mich entscheiden und habe mich dann ja dafür entschieden, dass ich eher in diese Richtung Vertriebsmarketing oder Vertriebsunterstützung gehen möchte. Und der Kontakt durch den Podcast war ja zu Marc Ussert, also zu meinem jetzigen Chef und Kollegen, damals schon da, weil wir gemeinsam den Podcast gemacht haben. Und nachdem sich's irgendwie so ein bisschen zerschlagen hat, dass ich im Maklervertrieb weitermache, weil das irgendwie nicht so gepasst hat, was da möglich gewesen wäre, bin ich dann eben ja in dem Kompetenzcenter, wo ich jetzt bin, langer, schwieriger Name, Kompetenzcenter B-Next Innovations- und Talentmanagement gelandet. und darf mich da mit Marc gemeinsam um ja Innovationen für alle Vertriebswege kümmern. Und das ist total spannend.
Ah, du hast erst den Podcast gemacht und danach bist du ins Inno Next Lab, heißt, glaube ich, ne? Oder Next Inno Lab,
Be
glaube
Next
ich.
InnoLab, genau. Also ja,
Genau.
genau. Ich habe zuerst den Podcast gemacht und den haben, ich kann dir mittlerweile ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, wann wir den angefangen haben. Das ist irgendwie schon so lang her und mit Corona, finde ich, verschwimmt auch die Zeit so stark. Aber ich bin dann erst 2022 so richtig in das Kompetenzcenter gewechselt und seitdem jetzt dort eben unterwegs.
Genau, kommen wir erstmal zu dem Podcast. Wie war das denn? Also, wann hast du angefangen ungefähr? Okay, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber wir haben vorhin ja schon
Also
jetzt
Ende
im.
2019, Anfang 2020 kann das sein? Sowas würde ich jetzt schätzen, ja, ohne es genau zu wissen.
Und warum? Also, weil du hast das zuerst hast du alleine gemacht. Du hast du gesagt, du warst auf einen Kaffee mit, nee, auf
Auf
ein
ein
Spezi.
Spezi, ja genau, aus München oder aus Augsburger trifft man sich auf ein Spezi und das war damals also der Aufhänger des Ganzen. Ich hatte Bock auf einen Podcast, wie gesagt, für mich hat immer diese Frage umgetrieben, warum bist du in der Branche gelandet und warum bist du immer noch da? Und damit wollte ich irgendwie einen Podcast machen. Ich fand das Medium geil. Ich war der Meinung, das gibt es noch nicht in der Branche, außer mir waren damals tatsächlich nur Patrick und Basti so richtig bekannt. Den Makler- und Vermittler-Podcast hatte ich damals noch nicht so auf dem Schirm am Anfang. Habe ich dann in der Analyse quasi, ja, wir haben ja natürlich so ein bisschen uns den Markt angeguckt, haben wir die dann entdeckt. Aber das waren so die beiden, die für mich die Vorreiter waren und was mich dazu gebracht hat, ich hatte auch Bock drauf. So, und dann habe ich das für mich skizziert, was ich mir da vorstelle. Und so ist das entstanden. So haben wir dann innerhalb des Unternehmens geguckt, hat die Barmenia Bock, das zu finanzieren? Kann die das finanzieren? Und ja, hat das dann Gott sei Dank auch finanziert. Und bei mir war immer der Fokus sehr stark auf einer hohen Tonqualität und auf einem unterhaltsamen Inhalt. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft.
Ja, also das, ja, kann ich mal als Zuhörer bestätigen. Aber nicht aber, sondern wie hat denn die Barmenia, also da kommt einfach der Lukas an, hat so, hey Leute, ich habe jetzt Bock auf so einen Podcast zu machen. Weil der
Ja.
wird auch unter dem Namen Barmenia, das war ja
War
ein
immer powered by Barmenia, ja, stand
ne, das
immer
war
mit
immer
drauf,
schon,
ja.
ja,
Ja.
das heißt, du kannst nicht einfach mal, da kann nicht einfach irgendein Mitarbeiter mal jetzt einen Podcast beginnen, sondern du musst es ja schon und dann hast du nichts, worauf du dich verweisen kannst. Also weißt du, kannst nicht
Ja,
sagen, hier guck
ja.
mal, die Allianz machen das schon und die Provinzial und was weiß ich
Ja.
alle,
Ja.
sondern einfach, das macht noch keiner und
Ja.
was haben die gesagt?
Also natürlich musste man erstmal erklären, warum man das machen will und was der Grund ist. Da haben wir natürlich ein Konzept entsprechend ausgearbeitet. Aber ich glaube, wir hatten immer schon in unserem Maklervertrieb bei der Barmenia das Glück, dass da Menschen arbeiten, die sehr viel Weitblick haben und auch gleichzeitig sehr viel Vertrauen haben. Und ich weiß noch, Carsten Bitter bei uns im Haus, der da damals Maklervertrieb mit zuständig war, der da auch sofort, nachdem ich ihm das erklärt habe, verstanden hat, was der Mehrwert für uns sein kann. Und so sind wir dann reingestartet. Und irgendwann haben wir halt festgestellt, okay, das ist mehr ein Gesamtvertriebsthema. Macht im Maklervertrieb alleine jetzt nicht so den richtigen Sinn. Und so ist es dann eben in den Gesamtvertriebsbereich gewechselt. Und dann haben wir es mit Marc nochmal ein bisschen umgebaut. Aber der Grundgedanke oder die Grundthematik, warum es geklappt hat, ist, weil wir einfach offene und vertrauensvolle Führungskräfte haben. Das kann man so einfach tatsächlich sagen.
Das ist schon mal geil, das ist gut zu hören. Aber okay, jetzt wissen wir, wie es gestartet ist. Wie waren denn die ersten Reaktionen, nachdem du die ersten Folgen online gemacht hast? Also, wie war deine, also, wir müssen ja, wenn man Podcast macht, man muss aber festhalten, die Welt wartet nicht auf einen. Ne? Also, niemand
Ja.
sagt so, wann macht endlich, also, ich
Ja.
weiß auch, niemand hat sich gesagt so, wann macht Marco endlich den Podcast? Weißt du, so, jetzt endlich kann ich einschalten. Das passiert ja nicht. Wie war denn die Erwartungshaltung bei der Barmenia? Also, weißt, ich muss das nur, könnte ich es machen, nur von mir selbst rechtfertigen, ne?
Ja.
Du musstest das ja nicht nur vor Lukas rechtfertigen, ne, sondern auch haben die auf irgendwelche Zahlen geachtet oder war denen irgendwelche anderen Reaktionen wichtig oder wie war das?
Also natürlich waren auch die anderen Reaktionen wichtig, aber klar lag auch der Fokus von Beginn an auf Zahlen. Also wir haben uns von Beginn an Zahlen angeguckt, haben die entsprechend analysiert. Und haben die auch immer wieder reported. Insofern lag da schon ein Fokus drauf. Wir haben irgendwann auch den Fokus auf das Thema Recruiting gelegt. Also zu sagen, können wir das auch nutzen, um Vertriebler zu rekrutieren über den Podcast, indem wir eben dort die Barmenier auch lebendig werden lassen, ohne dass die Gäste zwingend von der Barmenier sind, aber wir halt die Barmenier leben als Host, als Podcast-Hosts und haben ja zwischenzeitlich auch immer Recruiting-Werbung drin gehabt im Podcast von uns. Und insofern war das sicherlich einer der Punkte, den man auch reporten musste. Aber es war immer auch klar, es ist ein neues Medium, es ist ein Medium, in dem wir was ausprobieren. Und eine reine Aufhängung an Zahlen funktioniert nicht, sondern wir müssen halt uns bei den KPIs schon auch drauf sehen, wie ist die Resonanz zu dem Podcast. Das heißt, wir haben auch mal Umfragen gemacht zu dem Podcast, haben uns angeguckt, wie ist die Resonanz auf Instagram, wie ist die Resonanz auf LinkedIn. Und das waren so unsere KPIs vom Grunde.
Zwei Fragen kommen erstmal zur Resonanz, bevor ich noch zu Technikfragen komme. Wie war denn die Resonanz im Unternehmen? Also was haben denn deine, also was haben denn so Barmenianer, sage ich jetzt mal, wie haben die darauf reagiert, dass plötzlich einfach da ein Podcast gibt aus dem Unternehmen heraus? Fanden die das oder?
Ja, das war ja lang, also das haben wir auch in den Umfragen immer wieder gemerkt, dass das den Leuten gar nicht so ganz klar war. Und das ist so das Einzige, wo wir gesagt haben, da haben wir vielleicht uns nicht fokussiert genug. Nicht ganz klar war, ist der Podcast jetzt für Barmenianer oder ist er für alle im Vertrieb draußen? So, und deswegen war aber die Resonanz im Unternehmen trotzdem immer sehr, sehr positiv. Also die Leute fanden es cool, die haben sich gefreut auf eine neue Folge. Natürlich im Haus deutlich mehr auf eine Folge mit einem Barmenia-Gast als auf eine Folge mit einem externen Gast. Aber auch im Vertrieb oder überhaupt draußen haben wir schon gemerkt, dass die Resonanz positiv ist. Wir auch von denen, die schon Podcasts gemacht haben, sehr, sehr positives Feedback bekommen haben. Also auch zum Beispiel von dem Patrick, der immer mal wieder sich zwischenrein gemeldet hat und gesagt hat, hey, cool, und aber hier und da könnt ihr noch vielleicht dran arbeiten. Also es war auch immer ein sehr, sehr reger Austausch dazu. Aber vom Grunde her war die Grundresonanz immer gut. Aber wie du auch sagst, es war jetzt nie so, dass man sagt, die Leute, also irgendwann haben die Leute darauf gewartet, dass eine neue Folge kommt. Aber am Anfang war es jetzt nicht so, dass die Leute geschrien haben, oh, jetzt endlich ein Barminia-Podcast, haben wir so lange darauf gewartet, so war es jetzt auch nicht.
Und jetzt noch zur Technik. Wie hast denn du am Anfang, was für Technik, weil du meintest, dir war immer die Tonqualität ganz wichtig. Was hast du da, also hast du vermutlich nicht einfach nur dich mal hingesetzt und gestartet, sondern du hast dir schon vorher Gedanken gemacht. Hast du irgendwelche Schulungen gemacht, irgendwas, oder wie hast du das
Ja, ich habe
gestartet?
mich. Also tatsächlich Schulungen habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich natürlich eingelesen. Und was ich gemacht habe, war auf Instagram einfach zu gucken bei den Podcasts, die ich viel höre, die ja auch einen Instagram-Account oft hatten oder zumindest die Hosts gepostet haben, zu gucken, was haben die für Technik, was verwenden die. Ich habe auch bei ein, zwei bekannt, ich habe zum Beispiel bei der Zeit, die Zeit hat ja den Alles gesagt Podcast, den ich zu der Zeit rauf und runter gehört habe.
Den finde ich
Und
großartig übrigens, möchte ich fast zeigen.
unglaublich
Also
gutes Format, unglaublich gutes Format.
für die, die den nicht kennen, weil der endet ja, wenn der Gast sagt, alles gesagt, kann also auch mal
Ja.
4 Stunden
Kann auch mal 8 Stunden gehen. Also es gibt da echt Folgen, die dauern 8 Stunden. Ist unglaublich, aber es ist total spannend, weil du, glaube ich, keinen Podcast sonst hast, bei dem so im Detail auf die Menschen eingegangen werden kann, die da sind. Also super spannend. Die essen ja auch und trinken Wein zwischendrin. Also tolles
Ja.
Format. Den hatte ich auch geschrieben, was sie für Technik nutzen. Und so habe ich mir dann mein Wissen über die Technik aufgebaut. Und wir haben dann angefangen mit einem Rode Podcaster. Und haben den einfach an den Laptop angeschlossen. Das hat aber ja dann nicht so gut funktioniert, ehrlicherweise, weil also wir hätten theoretisch nochmal irgendein Mischpult oder irgendwas gebraucht und wir hatten zwei Mikros, genau, zwei Mikros, ein Host, ein Gast. Und es haben sich aber nicht zwei Mikros an den, also der Laptop hat nie zwei Mikros als Eingang erkannt. So, und so haben wir dann irgendwann, als wir dann auch gesagt haben, wir sind zwei Hosts, Marc und ich, auf eine neue Technik umgestellt und hatten dann, haben seitdem einen Roadcaster und sind mit dem total, total glücklich.
Was würdest du jetzt Leuten auch mal raten, die jetzt starten wollen mit Podcasts? Also ich nutze zum Beispiel auch so ein Rode, ne, was an meinem Laptop dran ist. Geht eigentlich. Was meinst du, was für Technik habt ihr sonst noch gebraucht? Habt ihr noch Schnittsoftware oder sowas genommen oder habt ihr das außer Haus machen lassen
Genau,
beides?
das ist tatsächlich so, dass wir es außer Haus gemacht haben. Also ich glaube, wenn jemand neu anfängt, muss er sich mehrere Gedanken machen. Er muss sich einmal Gedanken machen, welche Zielgruppe habe ich? Und ich finde, das ist wirklich ein so wichtiger, das ist im Vertrieb sowieso wichtig, aber auch bei Podcasts unglaublich wichtig. Wen möchte ich eigentlich mit meinem Podcast erreichen? Weil sonst habe ich ein Produkt, das das niemand so richtig catcht. Und ich muss vorher wissen, wer ist meine Zielgruppe. Das ist ganz wichtig. Und was die Technik angeht, jetzt haben wir es von Anfang an groß produziert mit hochwertigster Technik und externem Schnitt. Ich glaube aber auch, wenn man eben nicht ein Budget dafür zur Verfügung hat, weil man einfach sagt, ich möchte damit anfangen, dann ist so ein Rode Podcaster oder auch andere Mikrofone von Rode völlig ausreichend. Also ich bin einfach Fan von Rode, deswegen würde ich das immer empfehlen. Aber ist das völlig ausreichend? Den an den Laptop klatschen, sich im Zweifel, wenn man es hat, Audition nutzen, ne, von Adobe. Wenn man es nicht hat, hilft aber auch, ich glaube, Guitar Hero heißt zum Beispiel auf dem Mac das Programm, mit dem man aufnehmen kann. Oder Audacity gibt es noch, ist ein kostenloses Programm. Das heißt, es gibt da auch viele Möglichkeiten, kostenlos aufzunehmen. Und man muss ja auch nicht den großen Schnitt machen. Also man muss ja jetzt nicht jedes M und jedes ja, zu laute Geräusch, jedes Ploppen rausmachen. Das ist am Anfang, wenn man einfach starten will, glaube ich, nicht zwingend erforderlich. Mir war das halt von Anfang an super wichtig, weil ich ein total auditiver Mensch bin und bei Podcasts sofort ausschalte, wenn mir der Ton nicht gefällt. Deswegen haben wir da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Aber man kann auch, das ist ein wichtiger Tipp, auch mit kleinem Budget durchaus starten. Wichtig ist aber wirklich der Fokus auf die Zielgruppe. Und dann auch gucken, gibt es überhaupt einen Bedarf? Also einfach nur einen Podcast machen um des Podcasts willen. Ich glaube, da sind wir dann tatsächlich schon drüber mittlerweile.
Ja, gerade also in der Versicherungsbranche haben wir es gerade gemerkt beim UMGV Podcast Award, ne? Also wie viele es schon gibt. Und das einfach
Ja.
so, da haben wir genug. Wie war es für dich eigentlich am Anfang? Du sagst, du bist ein sehr, 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 sehr auditiver Mensch. Wie war es für dich eigentlich am Anfang, deine Stimme zu hören?
Schrecklich.
Gut,
Kurz
Pipo.
gefasst, wirklich war am Anfang total absurd. Man muss die Folgen ja dann nochmal hören, weil du musst sie einfach Probe hören. Gerade wenn du sie extern schneiden lässt, musst du sie Probe hören, ob alles passt, ob es inhaltlich auch passt. Und das war für mich am Anfang ganz schlimm. Ich finde, man gewöhnt sich dran. Man muss ja auch dazu sagen, wir haben von Anfang an mit so richtig podcastmäßig mit Kopfhörern aufgenommen. Ja, das heißt, wir hatten immer po Kopfhörer auf und dann hörst du dich selber. Also während du redest. Und das ist schon weird. Das war für viele Gäste auch echt ein Thema. Aber sich im Nachhinein nochmal selber hören, ich fand es immer komisch. Kann mich bis heute nicht dran gewöhnen.
Kann ich auch. Also ich muss sagen, mittlerweile, ich höre dir auch so Sachen an und ich höre meine eigene Stimme weg quasi. Also ich höre ja nur auf Fehler oder sowas. Ne? Das heißt, man hört sich nicht, ich höre nicht mehr zu. Am Anfang dachte ich mir auch immer, krass, dass irgendwer mit dir freiwillig redet.
Ja.
Du klingst so schlimm. Also, deswegen auch jeder, der bei Podcast machen möchte, keine Sorge, man klingt immer für sich selbst schlimm.
Das aber übrigens auch ein wichtiger Tipp. Also keine Angst davor haben, dass man irgendwie dann noch einen Rhetorikkurs oder irgendwas braucht, um da so ein bisschen klar. Also natürlich ist es immer schön, wenn man so ein bisschen fokussierter, klarer spricht. Aber die Leute hören dir ja zu, auch in deinem sonstigen Leben, weil sie dir gerne zuhören. So. Und deswegen, das ist viel, viel wichtiger. Deine Stimme, dein individueller Wiedererkennungswert ist viel wichtiger als irgendwie ein super ausgesprochener Buchstabe oder ein super, so, du weißt, was ich meine. Also
Ja.
das ist ganz wichtig an alle, die zuhören und die Podcast machen wollen, bleibt ihr selber. Also fangt dann nicht an, euch irgendwie zu verstellen.
Nee, kann ich auch nur, es stimmt. Also man hört im Allgemeinen zu. Und deswegen, man muss halt nur echt diese Angst vor sich selbst, sondern ich fand es unfassbar schlimm. Und dann, ja, aber wer hat da allgemein. Und man sollte echt nicht so kritisch, weil was du sagst, mit dem am Anfang dieses so Ploppen oder ich fand es immer schlimm, Atempausen zu haben und so weiter. Oder das Einatmen zu hören. Und habe das am Anfang rausgeschnitten, ne? Bis mir eine sehr gute Freundin sagt, ob ich bescheuert bin, weil das einfach kein Mensch merkt.
Ja,
Also
nicht
auch
mal nur,
da.
also nicht mal nur, dass kein Mensch merkt, es gehört zum Podcast halt auch irgendwie dazu. Das ist kein Interview oder Hörbuch. Und ich finde, auch wenn jemand einen Schluck trinkt oder ähnliches, oder man haut mal irgendwo drauf oder man hört im Hintergrund ein Polizeiauto oder was auch immer, das gehört für mich zum Podcast dazu. Der Podcast lebt davon, dass ich das spüre, da sind Menschen, die irgendwo in einem Leben sitzen. So, und insofern finde ich das so wichtig. Wir haben es einmal den Fehler gemacht, eine Folge so richtig runter zu reduzieren auf Inhalt. Die war dann plötzlich statt 40 Minuten nur noch 15 Minuten lang. Hat der Folge nie gut getan. Tut mir bis heute leid für die beiden Gäste, die da waren. Und Nee, wir haben uns dann irgendwann entschieden, sowas, also Ploppgeräusche, ja, kann man mal rausschneiden, aber gerade wenn jemand trinkt oder auch mal eine Pause aushält, das finde ich war am Anfang total schwierig. Wenn du da sitzt, du stellst eine Frage und dann auszuhalten, dass Ruhe ist, dass gerade niemand spricht, du weißt aber, du hast ein Hörmedium und denkst dir, ja, aber ich muss da jetzt was sagen, weil sonst hören die Leute nicht mehr zu. Nee, Pausen können auch im Podcast ausgehalten werden und bitte auch nicht rausschneiden.
Stimmt. Ich habe meinen Podcast. Ich habe auch einen Podcast-Van. Ne? Haben wir gerade schon im Vorgespräch, glaube ich, schon gesprochen drüber. Wie kam es dazu? Wie kam dir auf die Idee? Weil ich finde es eine ziemlich geile Idee. Wie kam dir dazu?
Ja, also wir haben tatsächlich, also wir haben keinen Podcast-Van in der Form, sondern wir bieten den an. Wir arbeiten da mit einem externen Dienstleister, dem der Van gehört und der aber mit uns gerade, ich sag mal, mehr oder weniger exklusiv in der Branche zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeitet. Angefangen hat das damit, dass ich gesagt habe, hey, wir sollten mit unserem Podcast auf die DKM. Und wir sollten dahin und dort Folgen live aufnehmen. Und wir haben damals überlegt, wie wir es machen. Wie gesagt, in der Halle geht's nicht. Und ich habe auf dem OMR, weiß nicht, ob dir das was sagt,
Ja.
genau auf dem OMR in Hamburg, die hatten das, die hatten so Podcast-Vans. Und ich habe für mich gesagt, das finde ich total geil, lass uns das auch machen. Und im ersten Jahr, als wir da waren, also 22, haben wir tatsächlich einfach einen Camper-Van gemietet, haben unser Equipment da reingeschmissen. Ich bin mit dem Camper-Van von München hochgefahren. Wir haben den auf die DKM gestellt, haben da so ein bisschen Deko drumherum gestellt, Barminia-Werbung drumherum gestellt, Liegen drumherum gestellt und haben dort aufgenommen. Waren super witzige Folgen. Also, wenn ich da zurückdenke, gerade auch mit Doreen Gossard, war super lustig. Also, einfach gute Folgen, die live aus dem Geschehen. Also, wir haben wirklich auch die Menschen drumherum mit einbezogen. Wir haben uns auch über die Menschen drumherum unterhalten. Also, wer das hören möchte, kann ich nur empfehlen. Man ist wirklich wieder live im Geschehen der DKM. Und das war super, aber wir haben halt gemerkt, es ist super eng da in dem Bus, wenn man da so einen normalen Camper-Van nimmt. Und ist auch von dem ganzen Aufbau dann echt schwierig, weil es total eng wird, wenn du deine eigene Technik da so irgendwie mit reinquetschen musst. Und deswegen haben wir dann im letzten Jahr entschieden, wir gucken mal, ob es andere Lösungen gibt. Und so habe ich dann tatsächlich diesen Van gefunden. Und das ist halt ein voll ausgestatteter Podcast-Van. Also da ist Top-Technik drin, der ist wirklich umgebaut extra, um da drin Podcasts aufzunehmen, also das Studio. Der macht Live-Übertragungen auf YouTube möglich, was wir ja auf der DKM auch hatten. Also wir haben die Podcasts live gestreamt. Und zusätzlich habe ich
Live
dann gesagt, ja,
gestreamt?
live gestreamt. Also du konntest live auf YouTube quasi dir die Folgen angucken,
Ach
während sie
was.
gerade aufgenommen wurden auf der DKM. Genau, da hatten wir außen Barcodes hingeklebt und konnte man einfach den QR-Codes oder QR-Codes hingeklebt, konntest den QR-Code scannen und dann warst du live mit dabei. Und das war schon cool. Die Folgen liefen auch außen auf den Boxen. Also wir haben quasi den ganzen Vorplatz der DKM beschallt mit unserem Podcast, was echt cool war. Und was ich halt vor allem letztes Jahr gesagt habe, ist, komm, lass uns doch nicht nur unseren Podcast da drin aufnehmen, sondern nutzen wir doch die DKM als Netzwerkveranstaltung und machen wir auch ein Netzwerk draus. Und ja, so ist das entstanden, dass dann auch ganz viele andere Podcaster bei uns aufgenommen haben.
Stimmt, ich habe auch den Insurance-Dings da, Monday.
Ja.
Ne? Die habe ich, glaube
Ja,
ich, da
es war
gesehen.
Futurance war dabei, Makler- und Vermittler-Podcast war dabei. Ich glaube, Philipp Nolte war auch dabei mit die Versicherungswelt im Wandel. Ich müsste jetzt gerade lügen, ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
Ah, gut.
Ja.
Cool. Ja, aber gute Idee. Ich war einfach recht, dachte, ah, coole Idee mit so einem Podcast werden. Sehr gut. Und offensichtlich hat auch da die Barmenia gesagt, gute Idee, machen wir. Oder? Also, ich meine, sehr offen. Wenn ich es mal so runterrechne.
Ja, also muss man wirklich sagen, weil es sind ja immer auch Kosten damit verbunden. Es ist ja nie einfach, ja, okay, machen wir mal. Also es sind ja immer Kosten damit verbunden. Und es ist ja auch nichts, wo du, das muss man auch immer ja sehen, gleich direkt einen Absatz damit, also Zahlen damit in Verbindung setzen kannst, wo du sagst, na, wenn wir das machen, dann verkaufen wir so und so viel mehr KV-Anträge oder dann rekrutieren wir so und so viel mehr Vertriebsmitarbeiter. Und das hast du da ja nicht. Und insofern ist das schon, finde ich, immer extrem hoch anzurechnen dem Unternehmen, dass sie solche Dinge trotzdem ermöglichen und sagen, ja, wir machen das, aber wir probieren das aus. Und die Resonanz auf dem Podcast, wenn auf der DKM war, war war super. Ja, also mittlerweile ist so, dass auch andere Messen nachfragen, ob wir den nicht dahinstellen können. Also es ist, hat uns auf jeden Fall auch Wahrnehmung gebracht.
Ja, super. Und es ist auf jeden Fall, also es ist ein sehr guter Übergang eigentlich für mich auch. Weil alles, was du sagst, auf jeden Fall, es steht dann schon die Barmenia, ne, für Innovation in dem ganzen Podcast-Game auf jeden Fall. Also mit dem Insurance und eurem Podcast an sich, wo ihr, glaube ich, mit einer der ersten wart von Gesellschaften, auf jeden Fall, vermute ich, und auch mit dem Podcast werden. Und aber deswegen komme ich ja, weil grandiose Überleitungen, ja? Du hast ja nämlich in deiner LinkedIn-Biografie steht drin, dass du einfach, wir übersetzen Tradition in Zukunft und Innovation für den Versicherungsvertrieb. Wie innovativ ist denn der Versicherungsvertrieb aktuell?
Ich glaube, er wandelt sich auf jeden Fall gerade. Also ich glaube schon, dass wir als Branche, also grundsätzlich als Branche deutlich schneller sind, als wir es noch vor einiger Zeit waren. Wir haben immer noch bei vielen Punkten Aufholbedarf, aber wir sind deutlich schneller. Und ich glaube, auch im Vertrieb entwickeln wir uns gerade sehr, sehr innovativ. Und zumindest kann ich das für unser Haus sagen. Also wenn ich mir unsere Vertriebszentren anschaue, die optisch mittlerweile mit einem Versicherungsbüro so gar nichts mehr, also mit der Erwartungshaltung an Versicherungsbüro so gar nichts mehr zu tun hat. Das ist nicht der klassische Stromberg Alltag oder optische Alltag, sondern es ist eben sehr, sehr modern, hat eher so ein Kaffeehaus. Ich sage immer, sieht so ein bisschen aus wie eine Motel One Lobby, also sehr, sehr modern, sehr, sehr Coworking Space mäßig. Und das jetzt mal rein das Optische, aber auch in der ganzen Herangehensweise. Wir denken über Themen nach, wie ChatGPT, wir denken über Themen nach wie Metaverse, wir beschäftigen uns damit so vielen Themen, auch beim Recruiting gehen wir neue Wege, was in Richtung Performance Marketing. Also wir machen da wirklich viele, viele unterschiedliche Dinge, die aus meiner Sicht sehr, sehr innovativ sind. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch dabei nachhaltig zu sein, also und nachhaltig in jeder Dimension. Das heißt jetzt nicht nur ökologisch, sondern eben auch sozial, was Diversität beispielsweise angeht. Aber auch geschäftlich, das heißt, dass auch diese Dinge, die wir da innovativ ausprobieren, langfristig nachhaltig sind und langfristig funktionieren.
Und was dabei, ich habe im Eingang habe ich ja schon eine von den Fragen war ja Agentur oder Metaverse. Da hast du schon gesagt, du glaubst, beides wird es irgendwie weiter immer geben.
Ja.
Wie sieht denn sich für dich so? Ich habe ja noch so einen anderen Podcast, wo ich mit Vorständen spreche. Wie sieht 2030 die Branche aus?
Ja.
Ne? Was glaubst denn du? Wie wird denn 2030 die Branche sein? Werden wir denn da zum Beispiel schon im Metaverse Kfz-Versicherung verkaufen?
Ja, das glaube ich schon. Also das glaube ich schon. Ich glaube, da sind wir nicht mehr von der Metaverse-Agentur. Im Grundsatz sind wir, also da muss man jetzt auch nochmal gucken, wie definiert man Metaverse?
Ich meine
Oder
so mit Brille, ne? Also jetzt
ja,
gerade ist ja die
genau.
Apple
Nee,
Pro, ist ja raus da
das
auf
auf
jeden
jeden
Fall.
Fall, aber Metaverse wird ja ganz oft noch, du hast entweder die großen Flächen, wo alle sind. Na, oftmals gibt ja aber auch Anbieter, die Metaverse eher sehen als einzelnen Raum, den du für dich hast, wo du aber dann, also wo dann Kunden reinkommen können. Zum Beispiel können wir sagen, wir könnten jetzt bei Roblox oder ähnlichem eine Agentur hinstellen. Oder wir haben halt einen Raum, den wir über einen Anbieter buchen, wo unsere Agentur ist, aus der du aber nicht rausgehen kannst und dann gehst du 2 Schritte weiter und bist in der Allianz-Agentur, sondern du bist halt dann in der Barmini-Agentur beispielsweise.
So, nee, ich meine so dieses Metaverse VR-Nummer. Also, ne, dass man mit
Genau, also
VR-Brille irgendwo
VR hast du ja
reingeht.
bei beiden. Also VR hast du bei beiden Möglichkeiten. Es gibt einmal die, wo du eben in der freien Welt bist, in der Open World. Und einmal gibt es eben das, wo es ein geschlossener Kontext ist. Aber immer gehst du rein mit einer VR-Brille. So, und ich glaube, so stell ich es mir vor. Ich kann mir beide Varianten vorstellen. Du kommst in eine Agentur rein, die sieht eins zu eins aus wie unsere Vertriebszentren. Das heißt, du hast einen sofortigen Wiedererkennungswert, stehst da drin und hast 24/7 die Möglichkeit, mit einer KI zu sprechen, die aussieht wie dein persönlicher Vermittler. So, und kriegst dort entsprechend zumindest Informationen, kannst dich aber auch zu einfacheren Produkten direkt beraten lassen. Also das sehe ich schon so, dass das so, das sehe ich kommen, ja.
Aber glaubst du 2030? Also glaubst, weil die Sache ist ja technisch anbieten, okay, wird es aber auch vom Kunden so gewollt. Also weißt du, kommen auch Kunden, die sagen, ah, ich habe jetzt Lust, ich setze meine Brille jetzt auf und gehe jetzt zur Barmenia München VR.
Ja, glaube ich. Also glaube ich schon. Ich glaube, es gibt diese Geeks. Ich glaube aber, und das ist ganz wichtig für mich, also gibt es immer auch die Möglichkeit, in diese Metaverses ohne Brille zu kommen. Das heißt, ich kann auch einfach an meinem Laptop, an meinem Handy trotzdem da reingehen. Das hat nicht diese immersive Erfahrung, aber theoretisch funktioniert es trotzdem. Das heißt, ich spreche beide Klientel mit dieser Metaverse-Thematik an. Es gibt schon Versicherer, die das Metaverse an der einen oder anderen Stelle gerade testen. Insofern, das sehe ich bis 2030 schon. Also da haben wir noch knapp 6 Jahre. Das sehe ich. Also wenn, dann ist es ein finanzieller Faktor, weil es natürlich aktuell noch relativ teuer ist, sowas dann programmieren zu lassen. Aber doch, ich sehe das bis 2030, ja.
Und wie relevant sind denn noch, ich sagte vorhin, ne, VR oder Agentur? Und wie relevant hältst du denn Agenturen dann noch 2030? Also, weil, ne, kannst du sagen, dann setzen sich irgendwann in Zukunft alle Brillen auf, oder glaubst du, Menschen wollen trotzdem noch zu Menschen ins Büro und einen Kaffee trinken, meinetwegen?
Ich glaube, das bleibt immer so. Ich glaube, das wird sich nicht verändern. Das ist doch, also das hat man doch auch nach Corona gesehen. Die Leute sind alle total froh, dass sie jetzt ins Homeoffice dürfen. Aber es gibt doch kaum einen, der sagt, ich will 100% im Homeoffice sein. Ich will nie mehr irgendwo auf eine Fläche und Kollegen sehen. Und ich glaube, so ist es da auch. Es gibt Zeitpunkte, da sage ich setze mir jetzt einfach die VR-Brille auf und gehe kurz in die Metaverse-Agentur, weil ich nur ein paar Fragen, die ich kurz klären will. Es gibt aber auch Themen, wo ich sage, oh, da möchte ich den irgendwie face to face sehen oder ich möchte einfach nur mal da rein und mit dem quatschen. Und das wird es immer geben. Und das ist ja auch das, was unsere Flächen mittlerweile ausstrahlen. Unsere Flächen sind Treffpunkte. Unsere Flächen haben jetzt nicht mehr 5 Beratungsbüros, ja, wo man Einzelberatungen macht, sondern wir haben eher offene Flächen als Treffpunkt, die natürlich jetzt in den Vertriebszentren sehr stark auf Recruiting und Onboarding ausgerichtet sind. Aber auch wenn ein Kunde hier kommt, ist das ein Treffpunkt. Da geht es darum, einfach sich wohlzufühlen. Und alles andere kann dann auch mal digital stattfinden, auf unterschiedlichsten Wegen. Ist das Metaverse dann nur einer davon. Aber bisher hat nichts die Agentur vor Ort verdrängt, final. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so bleiben wird.
Oder gerade von Recruiting sprichst du, das ist ein großes Thema bei dir. Wie hast du es andersrum? Ich habe das Gefühl, dass das Image der Branche sich ein bisschen wandelt. Dass es gar nicht mehr so schlimm ist, wie man es früher dachte. Ich weiß aber nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach zu lange drin bin, einfach so Stockholm-Syndrom-mäßig denke, ist doch voll cool. Glaubst du auch, oder bekommst du auch das Feedback einfach, dass es jüngere Leute eigentlich gar nicht so schlimm finden, oder gar nicht so eigentlich gut finden, in der Versicherungsbranche zu arbeiten?
Ja, ich glaube aber schon, dass wir in einer gewissen Weise eine rosa Brille aufhaben. Also ich glaube schon, dass das Image außerhalb der Branche immer noch nicht so gut ist, wie wir es gerne hätten. Es ist, glaube ich, besser, aber es ist immer noch nicht, noch weit weg von gut. Also so, glaube ich, ehrlich müssen wir auch dann alle zu uns sein, auch wenn wir es ungern sind. Ja, wir kriegen junge Leute wieder in die Branche, ganz oft aber ehrlicherweise im Strukturvertrieb. Ist auch erstmal zu hinterfragen. Ich bin immer noch jemand, der kein großer Fan von, da oute ich mich jetzt einfach mal, von Versicherungsfachmann und Fachfrau-Ausbildung ist. Ich finde einfach, das ist ein Ausbildungsberuf, das ist zu Recht ein Ausbildungsberuf, weil es einfach ein so wichtiges Thema ist, finanziell auf guten Beinen zu stehen und die Leute da zu beraten, dass ich dann mich immer noch schwer tue mit einem so krassen Quereinstieg. Aber ja, alles in allem, ich bin mir nicht sicher, ob unser Image da schon viel besser ist. Aber die Leute kommen wieder lieber in den Vertrieb zu uns, weil wir uns da aber auch breiter aufgestellt haben, weil es eben nicht mehr nur diesen reinen Ausschließlichkeit- und Maklervertrieb, sondern es gibt eben auch andere Modelle.
Okay, na gut, also ich hatte einfach das Gefühl, ich habe mir so, okay, weil nämlich, wo du gerade sagst, ihr habt einfach diese auch in diesen, das bei euch das Onboarding und sowas auch halt in euren Lounges quasi,
Also
ne, funktioniert.
das ist auf jeden Fall was die Menschen anzieht wie nur sonst was. Also die Leute, also wirklich, also das ist ein Recruiting-Faktor, das ist unvorstellbar, wie gut das bei den Leuten ankommt, einfach wenn die schon in die Fläche kommen und sagen, wow, hier habe ich Bock zu arbeiten. Das ist ein Riesenfaktor im Vertrieb.
Aha. Okay. Sehr geil. Vor allem, es zeigt einfach auch, dass einfach auch das haptische Gefühl, dass das einfach vor Ort sein ja offensichtlich relevant ist und nicht nur in Social Media oder mit Podcasts oder wie Metaverse da zu sein, sondern einfach auch, ne, vor Ort und das auch einen coolen Raum zu machen.
Genau, also das ist definitiv so, das können wir aus unseren Erfahrungen, wir haben 2018 angefangen mit der ersten Fläche und da ist jetzt ein gewisser Erfahrungsschatz schon da und da stellen wir wirklich fest, dass das uns immens hilft beim Recruiting, dass die Leute wirklich auch vor Ort reinkommen wollen, die haben Bock, sich da zu treffen, gerade die jungen Leute, die wollen auch gemeinsam dann Erfolge feiern. Also es ist ein viel stärkeres, das Gefühl habe ich auf jeden Fall, ein viel stärkeres Miteinander. Da ist früher.
Ah,
Aber in der
sehr
ganzen
gut.
Branche.
Das glaube ich auch. Ich glaube einfach, das ist einfach, ich glaube, es ist auch ein Erfolgsfaktor. Das merke ich ja bei allen Königsmachern, wenn ich jetzt so spreche. Ich glaube, die ganzen Guten sind einfach die, die auch einfach Wissen teilen. Weil die einfach
Absolut.
wissen, ich
Ja.
hab's, ich hab's ja auch von irgendwoher bekommen. Und
Ja.
alle wissen halt auch, sag ich mal, auch für junge Leute, die zuhören, der Kuchen wird einfach immer größer. Es ist einfach, muss keine Angst haben, dass dir jemand was wegnimmt. Weil einfach, ne, demografischer Faktor. Es gehen mehr aus der Branche raus. Heißt einfach, es gibt sehr viele Menschen, die man beraten kann und es machen immer weniger.
Ja, ist so. Also die Problematik wird doch eher irgendwann, und da müssen wir uns auch ganz klar sein, wenn sich das jetzt nicht rapide ändert, wird doch eher die Problematik sein, dass wir gar nicht alle Kunden betreuen können, die wir gerne betreuen würden als Einzelperson. So, und insofern ist es doch da immer, immer gut und wichtig, Kooperation einzugehen und Wissen zu teilen. Und es hat noch niemandem geschadet, sein Wissen zu teilen. Und das stelle ich ja einfach aus meiner Zeit in der Branche fest, dass es da einfach Leute gibt, oder gab, wo ich wusste, da, ja, da kannst du Fragen stellen und du kriegst eine gute Antwort, die wollen dich nicht über das Ohr hauen. Und das zeichnet, finde ich, ja, die Branche mittlerweile wirklich aus.
Ich habe noch ein letztes Thema, kurz, was mir einfällt. Wo du gerade sagst, wir werden gar nicht mehr alle beraten, vielleicht gar nicht mehr alle beraten können. Welche Relevanz hat, würde ich eigentlich so, wir haben vorhin auch schon kurz von KI gesprochen.
Ja.
Wie ist der Stand von KI? Was glaubst du, wie ist der Stand aktuell? Ist es einfach nur ein Spielzeug oder ist das schon relevant? Und wie relevant wird es werden? Weißt du was? Hast du irgendwie so ein Gefühl für? Oder was glaubst du?
Noch ist, glaube ich, beides. Also noch ist es für viele ein Spielzeug. Also es wird noch viel ausprobiert. Es ist ja aus meinem Gefühl ist immer, jede Technik, die kommt, ist erstmal ein großer Spielplatz. Man probiert viele Dinge aus. Man macht auch schon Dinge damit, die sehr, sehr relevant und nützlich sind. Man macht aber auch viele Dinge, wo man danach feststellt, die waren vorher eigentlich vom Prozess her leichter, besser, oder auch vom Ergebnis her leichter, besser. Und insofern werden noch viele Dinge ausprobiert, die man dann im Nachhinein wieder sagen wird, nee, die machen wir doch nicht so. Aber ich glaube, die Wichtigkeit, wir sagen zwar alle, ja, das wird ein super wichtiges Thema, aber ich glaube, uns ist allen noch gar nicht bewusst, wie weitreichend dieses Thema sein wird. Und ich bin mir, also meine Wahrnehmung ist, dass das ein Thema wird, das alles letzten Endes auf den Kopf stellen wird, auch nochmal auch im Vertrieb, weil du Fragen auf eine ganz andere Art und Weise beantworten kannst, wenn du nicht persönlich für den Kunden da bist. Und auch in der Ansprache, in der individuellen Ansprache, also in der eben, da, wir haben vorher ganz am Anfang drüber gesprochen, über dieses in der Masse Menschen anschreiben, das wird KI immens vereinfachen, da eine persönlichere Note reinzukriegen. Gleichzeitig wird es dann aber jeder können, was es wieder herausfordernder macht, das trotzdem gut hinzukriegen. Also die Herausforderung ist dann mit KI umgehen zu können. Aber wie weitreichend das ist, also ich kann es noch nicht einschätzen. Ich glaube aber, dass es wirklich ein Game Changer in so vielen Branchen sein wird und auch bei uns.
Glaube ich auch. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende kurz, wo ich immer meinen Gästen, ach nee, einen noch, meine Frage. Ich frage meine Gäste, was das größte Learning, größte Fehler, den sie gemacht haben in der Branche. Was würdest denn du bei dir, wo du sagst, so hätte ich gern früher, ja, also habe ich irgendwas gemacht, gedacht, ne? So, wir wissen bei dem Thema Innovation, verschiedenste Sachen hast du probiert mit Sicherheit, wo du gesagt hast, habe ich probiert, hat mir halt Erfahrung gebracht.
Ja, ich würde es gar nicht an einem einzelnen Projekt aufhängen, aber tatsächlich war es so, ich maß mir schon an zu sagen, ich bin ein ziemlich empathischer Mensch und kann irgendwie Menschen gut einschätzen. Aber tatsächlich ist mir so Kommunikation, der Wechsel vom Maklerbetreuer, also der Kommunikation mit dem Vertrieb, hin zu, ich bin plötzlich in der Position innerhalb des Konzerns und muss mich mehr an die Organisationsstruktur anpassen und da Kommunikationswege einhalten. und auch gucken, wer muss mit einbezogen werden und so weiter. Das ist mir tatsächlich im letzten Jahr relativ stark auf die Füße gefallen. Insofern, dass ich das einfach schwer einschätzen konnte an vielen Stellen. Auch dann, ja, mein Kind dazu kam und so Homeoffice und Kind in einem Zwei-Zimmer-Wohnung war dann schon anspruchsvoll. Und habe ich gemerkt, ah, da muss ich mir noch mal so ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und gucken, wie muss ich im Unternehmen auch gewisse Kommunikationswege und Kanäle nutzen. Aber auch da ist für mich so das Learning, analysieren, aufräumen und weitermachen, an den richtigen Schrauben drehen dabei, ohne halt immer gleich alles zu hinterfragen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch im Vertrieb ganz wichtig, wenn es mal nicht läuft, nicht gleich alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, jetzt muss ich neu anfangen, sondern eher zu gucken, an welchen Stellschrauben kann ich drehen und an einzelnen zu drehen und zu gucken, was verändert sich, aber seinem eigenen Weg treu zu bleiben. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist, seinem Weg treu zu bleiben. Sicherlich waren auch Projekte dabei, die nicht perfekt geklappt haben oder die einfach noch nicht an der richtigen Stelle waren. Wir haben das Metaverse-Thema zum Beispiel schon mal versucht, und haben es dann am Ende nicht umgesetzt gekriegt. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es eher das, was ich als Learning mitgeben kann, immer nicht immer sofort alles über den Haufen werfen, sondern lieber an einzelnen Stellschrauben drehen.
Kann ich nur unterstreichen. Ja, vollkommen richtig. Ja, jetzt kommt zum letzten. Am Ende habe ich immer drei Fragen, bei dir sind es vier. Aber erstmal die
Du,
erste Frage nochmal.
mir schwant Böses für die vierte Frage. Ich bin
Nee, die ist nicht schlimm. Die erste Frage ist einfach, aber was der beste Tipp von dir war, den du am Anfang deiner Karriere bekommen hast, den du irgendwie immer noch nutzt?
Ja, das ist, das klingt jetzt erstmal blöd, weil das eher was ist, wo man sagt, da schiebt man Arbeit weg, aber so soll das gar nicht sein. Aber der Tipp war, manche Dinge muss man einfach erstmal ignorieren und vielleicht erledigen sie sich von selber. Und das ist ein Tipp, den ich tatsächlich mir genommen, weil es tatsächlich so ist. Also manchmal gibt es Anfragen, wo du denkst, das verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Jetzt warte ich erstmal ab und oftmals löst sich es von selber. Und es wäre den ganzen Aufwand gar nicht wert gewesen, den man betrieben hätte, um es zu hinterfragen. Insofern, das muss man genau prüfen, das muss an den richtigen Stellen und das kann man nicht immer machen. Aber es gibt in den Situationen, wo ich sage, da muss man einfach auch mal aushalten und sagen, das lasse ich jetzt erstmal liegen und warte mal ab, was passiert. Das ist durchaus ein Tipp, den ich ganz am Anfang gekriegt habe. Und an den ich mich immer noch gut erinnere.
Und welchen Tipp hättest du gern schon früher gehabt, den du selbst hart erarbeiten musstest?
Das ist jetzt nicht tatsächlich direkt in der Branche, aber es ist eher so, ich hätte gern früher gewusst, wo mein Weg hingeht. Das hat sich in meiner schulischen Laufbahn so irgendwann herauskristallisiert, aber da hätte ich mir irgendwie so in der schulischen Laufbahn schon gewünscht, dass man früher die Möglichkeit hat, seinen Weg zu finden. Am Gymnasium passiert das ja nur ganz bedingt, an der Realschule hat das auch nur so bedingt funktioniert oder ja, ist nur bedingt passiert. Das hätte ich mir gewünscht, früher den Weg zu finden. Aber vielleicht war es auch notwendig, ja, diese anderen Schritte zu gehen, um sich dann so richtig wohl in dieser Richtung zu fühlen. Aber das hätte ich tatsächlich irgendwie gerne früher gewusst.
Aber kannst du mir überhaupt gerade beim Recruiting, hast du so eine, spontan, hast du so eine Idee? Ich meine, wegen der Versicherungsbranche, wie kannst du einfach Leuten am Gymnasium besser oder zeitiger vermitteln, dass eigentlich die Branche gar nicht so schlecht ist? Gibt es das irgendwie oder ist es einfach, kannst du nur durch Praktikas machen, oder? Sonst hast du ja keine
Ja,
Option.
ich glaube, Praktika sind sicherlich ein relevanter Faktor. Zu meiner Zeit war es noch mehr möglich, auch außerhalb des Unterrichts Dinge zu tun. Heute finde ich, wird das immer schwieriger, oder ist zumindest mein Gefühl, dass gar nicht mehr so viel möglich ist, so soziale Themen nebenbei auszuprobieren. Also ich war in so vielen Vereinen und Organisationen und habe da alles Mögliche gesehen und gelernt. Und das hat mir geholfen, um meinen Weg zu finden. Und ich finde, das wird immer schwieriger. Das heißt, man muss entweder den Schulalltag so weit aufmachen, dass dort Themen platziert werden können. Also es gibt ja den einen oder anderen Vermittler, ich kenne den einen oder anderen Vermittler, die auch an Schulen gehen und dort eben quasi sich präsentieren. Ja, das ist ein Thema, einfach zu zeigen, hey, das sind coole junge Leute. Man könnte den Tag der offenen Türen im Betriebszentrum machen für Schüler beispielsweise. Also es gibt da viele Möglichkeiten. wo wir als Branche auf jeden Fall nochmal ansetzen könnten.
Ja, sind wir schon bei den letzten zwei Fragen. Und die eine ist einfach, du bist halt Podcast, deswegen frage ich immer, die Podcasts sind. Was sind Podcasts, die du empfehlen kannst?
Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die jetzt kommt. Ja, ich bin immer noch, ich habe dir am Anfang schon mal gesagt, dass die unser Vorbild war. Ich bin immer noch großer Fan von Fide Gastro. Mit Tim Melzer ist für mich ein legendär guter Podcast. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich bin
Nee,
da,
noch
bin
nicht,
da.
noch nicht, aber
Vom,
zum
also
auf
vom Grunde
noch.
her ist es Tim Melzer, der dort sitzt, mit einem zusätzlichen Host, der deutlich strukturierter ist als er und der den Gast vorher kennt und der die Analyse gemacht hat und den Gast eingeladen hat. Dann quasi durch Fragen den Gast Tim Melzer vorstellt und Tim Melzer raten muss, wer der Gast ist, und dann kommt der Gast dazu und die sprechen mit dem Gast. Und super, also es ist natürlich sehr, sehr viel, sind sehr viel Köche. Na klar, ist ein Kulinarik-Podcast, ist aber auch eins meiner größten Hobbys, Essen. Insofern ist das ein sehr empfehlenswerter Podcast. Ansonsten bin ich, ja, es ist ja so einer der ersten großen Podcasts, ist ja der OMR-Podcast. Der immer wieder spannend ist, tolle Gäste hat. Ich bin nicht der größte Fan, gebe ich offen zu, von Philipp Westermeier als Host, weil ich da tatsächlich so ein bisschen ein Problem habe mit der Art, wie er spricht. Der ist mir oft zu schnell und so. Aber die Gäste sind toll, seine Fragen sind super. Und war jetzt zum Beispiel erst eine Folge mit dem Chef von Engelbert Strauß, also von dem Outdoor-Kleidungshersteller oder Arbeitskleidungshersteller, super spannend, über deren Strategie, über deren Weg, über deren Marketing. Also total, total spannend. Das ist ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Und ja, ansonsten immer noch alles gesagt, obwohl ich ihn mittlerweile deutlich seltener höre, ist das für mich ein super Podcast. Erstens, weil ich die Stimmen der zwei Hosts mag, die sehr, sehr ruhig, sehr bedacht sind, aber trotzdem markant. Und es ist eben, lebt davon, dass man sich unglaublich viel Zeit nehmen kann für die Gäste. Also zum Beispiel eine super Folge ist mit Armin Laschet, den man mögen kann oder nicht, völlig egal. Aber die Folge mit ihm ist einfach gut und super interessant. Und die haben so unterschiedliche Gäste, von Politikern über, ja, über Musiker, über andere Journalisten, also zieht sich breit durch, auch Tim Raue beispielsweise als Koch war. Also super interessanter Podcast. Die drei würde ich jetzt mal so empfehlen.
Okay, und
Und
die
man merkt,
letzte?
ich bin Podcast-Fan, ich komm in tausend, also komme nicht zum Punkt.
Nee, aber ich gehe davon aus, dass du Podcast-Fan bist und alles gesagt, da finde ich auch großartig. Mir fehlt einfach die Zeit immer. Also so, wenn
Ja,
ich halt so jetzt,
absolut.
wenn ich halt drauf schaue auf so einen Podcast, dann sehe ich einfach so 3,5 Stunden oder so, ich mich so, pff.
Das ist dann wiederum der Vorteil, wenn man ein kleines Kind, also mein Sohn ist gestern eins geworden und den habe ich natürlich noch viel in der Trage und wir gehen halt dann auch mal am späten Nachmittag nochmal 2 Stunden spazieren, wo er schläft. Und da habe ich halt 2 Stunden Zeit zum Hören und das ist
Ah, okay.
pure Entspannung für mich.
Sehr schön. Okay, und die letzte Frage ist einfach, welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
Ja. Die Frage wusste ich ja Gott sei Dank vorher, das heißt, da habe ich
Ja.
mir Notizen gemacht. Beim dritten war ich mir nicht so sicher. Ich bin kein großer Sachbuchfan normalerweise, ich bin eher so bei der Belletristik. Aber was ich als Sachbuch super finde, ist Habitus von Doris Mertin. Und da geht es einfach so um den eigenen Habitus und wo man seine Stärken hat und wie sich das darstellt. Also super Buch, ich finde es total spannend, um sich selber nochmal besser kennenzulernen. Und auch an sich selber zu arbeiten, ist das ein wirklich kurzweilig geschriebenes, lustiges Buch mit auch Praxisbeispielen. Also wirklich toll. Ansonsten haben wir jetzt viel über Künstliche Intelligenz gesprochen, deswegen KI 2041 von Kai-Fu Lee und Kwee-Fun Chen finde ich super interessant, die in ihrem Buch auf eine sehr einfache Art und Weise darstellen, wie sich KI entwickeln kann, also in welchen Bereichen sich KI entwickeln kann, die das auch, also die erzählen immer eine Geschichte. Man muss dazu sagen, der eine von den beiden ist Autor, der andere ist ja KI-Experte, war bei Google und anderen Unternehmen und die beiden haben sich eben zusammengetan. Der eine hat den fachlichen Part eingebracht, wobei der andere auch sich mit dem Thema auskennt und der andere hat die fiktiven Geschichten dazu geschrieben. Und das ist super spannend, sich da einzulesen. Sie erklären am Ende auch die Techniken, um die es ging, also ob es Deep Learning war und um was es eben ging, beschreiben das sehr, sehr detailliert. Und das ist einfach mal interessant, um zu sehen, was könnte, und deswegen heißt das Buch 2041, bis 2041 eben möglich sein. Und das ist deutlich mehr aus meiner Sicht, als wir uns vorstellen können. Insofern das auch ein spannendes Buch.
Warum haben die 2041, haben das Buch 2021
Ja,
geschrieben oder?
genau. Ja,
Okay,
genau. Sie
gut.
haben
Ich dachte gerade
2021
so.
geschrieben und dann
Gut.
20 Jahre in die Zukunft.
Gut.
Deswegen 2041.
Ich dachte, das waren die zwei Möglichkeiten. Man entweder die haben das 2021 geschrieben oder es ist irgend so ein besonderer KI-Code, den man halt nur
Ja.
kennt.
Ja,
Gut.
genau. Bis dahin geht wieder mal die Welt unter und deswegen muss bis dahin passiert sein. Nee, Quatsch, tatsächlich die 20 Jahre seit 21 waren da der Hintergrund. Genau,
Okay.
das dritte ist, hätte ich 1000 Bücher nennen können. Ich habe jetzt gerade wieder Harry Potter gelesen, bin da immer noch ein großer Fan davon. Habe mir aber einfach Nachtzug nach Lissabon ausgesucht von Pascal Mercier. Finde ich ein tolles Buch. Habe ich jedes Mal sofort wieder Lust, nach Lissabon zu fliegen und mich an den Tejo zu setzen und irgendwie was zu trinken. Insofern, ich liebe Urlaub, ich liebe warm. Insofern ist das gerade so ein, hat das jetzt gerade mit dem Wetter, das aktuell noch draußen ist, ganz gut gepasst.
Ja, das ist definitiv. Kann ich nur unterschreiben. Also, wir nehmen das hier am 27. Februar auf, falls irgendjemand
Ja.
sagt, hä, was? Ist doch so, wenn es am
Ist doch
15. März
sonnig heute.
rauskommt, so wollte ich dich verarschen. Nein, am 21., 27. Februar ist es kalt. Also meinem Empfinden nach.
Ja, also mir ist auch zu kalt. Ich bin eher so, meine Wohlfühltemperatur geht los so bei 28 Grad.
Gut, das wird es beim Veröffentlichen des Podcasts mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
Auch
sein.
nicht der Fall, das stimmt. Aber so in der
Okay.
Sonne mit einem Spritz in der Hand ist natürlich dann trotzdem warm. Hoffentlich.
Genau. Hoffe ich auch. Gut. Es war das erhoffte schöne Gespräch. Danke mich dafür. Ich
Ja,
bedanke mich
ich sag
dafür, war
danke,
echt
hat sehr
toll.
viel Spaß gemacht.
Freut mich und ja, bis bald, sage ich mal, ne?
Genau, bis bald, macht's gut.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso spannend und interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Lukas Herle von der Barmenia. Und mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.